Ich will ja nicht schön sein, ich will bloß zum Theater,
antwortet Therese all jenen, die ihr aufgrund ihres Äußeren abraten, Schauspielerin zu werden. Ihre Familie, Mutter, Schwester, alle weisen sie darauf hin, dass sie ja überhaupt nicht schön sei.
Ich habe auch von Anfang an nur alte Rollen gespielt, nicht? Also komische Alte und solche Sachen. Wenn ich heute zum Theater gekommen wäre, in meiner Form, hätte ich natürlich das Gretchen gespielt, nicht wahr? Weil die heutigen Regisseure anders auffassen. Aber damals musste man halt ein zierliches, danschiges Kind sein.
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten Schauspielerinnen unbedingt in einem damals gängigen Sinne attraktiv zu sein. Übergewicht beispielsweise ging gar nicht.
Aber Therese Giese lässt sich davon nicht entmutigen und vertraut auf ihr Talent.
Sie weiß, was sie will und packt es systematisch an.
Von klein auf beobachtet und imitiert Therese die Menschen um sich herum.
In der Zeit zwischen 1918 und 1920 nimmt sie Schauspielunterricht bei der damals sehr gefragten Schauspiellehrerin Toni Wittels.
Sie war eine sehr erfolgreiche österreichisch-deutsche Bühnendarstellerin mit beachtlicher Stummfilmkarriere und genoss den Ruf, eine der renommiertesten Schauspiellehrerinnen zu sein.
Günstig ist die Angelegenheit nicht, aber Therese verdient sich das Geld für die Stunden durch Arbeit in einer Münchner Kohlenkartenstelle.
Kohlenkarten waren?
Solche Anmeldebögen. Man musste rechtzeitig seinen Bedarf an Heizungsmaterial anmelden, damit man im Winter heizen konnte.
Der Unterricht trug Früchte. Der damals erfolgreiche Schauspieler Albert Steinrück, der unter anderem in München am Nationaltheater gastierte, hatte sie empfohlen. Bei ihm ist Therese zum Vorsprechen erschienen. Das war damals an einigen Münchner Bühnen so möglich, sich vorzustellen und sozusagen sein Talent unter Beweis zu stellen, sich testen zu lassen, wenn man so will.
Therese konfrontiert ihn mit dem gängigen Urteil über ihr Aussehen, worauf dieser, nachdem er sie einen Text von Heinrich Heine vortragen sieht, entgegnet:
Ja, sie sind dick. Aber viel weniger dick als begabt.
Und so beginnt das Schauspielstudium. Therese arbeitet unermüdlich und lernt auch jene Rollen, die so ganz und gar nicht zu ihr zu passen scheinen. Ihre Lehrerin folgt dem Prinzip, was ihr auf den Leib geschrieben sei, könne sie ja eh schon. Was man bereits beherrsche, brauche man nicht zu üben. Sie ließ Therese also gerade diejenigen Rollen erarbeiten, die vermeintlich so gar nicht zu ihr passten. Wie zum Beispiel das Gretchen aus Goethes Faust oder die Julia aus Romeo und Julia von Shakespeare. Rollen also, die man damals ausschließlich mit kleinen, zierlichen, mädchenhaften Frauentypen verband. In der Schwäbischen Landeszeitung vom 21.09.1955 äußert sich Therese Giese selbst.
Trotzdem habe ich das Gretchen, das Käthchen, die Julia und alle anderen Liebhaberinnen studiert, obwohl ich wusste, dass ich sie niemals würde spielen können. Ich musste sie einfach in mir haben, um keine Lücken zu spüren. Tagsüber erlernte ich Ophelia. Abends spielte ich die Mutter Wolfen. Das ist mir gut bekommen. Ich will nicht nur das Mutterl spielen. Ich möchte auch mal unsympathisch sein. Und auf die Frage, wer sie sein möchte? Ein weiblicher Charles Laughton.
Ja, wer war das denn?
Kannte ich auch nicht, aber ein wichtiger Künstler seiner Zeit. Ein britischer Theater- und Filmschauspieler. Gefeierter Charakterdarsteller, der sogar mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Er spielte auch in den USA, wo er unter anderem 1947 mit Brecht am Broadway an dessen Stück Galileo über das Leben des Galileo Galilei arbeitete.
Also gibt es sogar ein verbindendes Element zwischen Giese und ihm, die Arbeit mit Brecht.
Ganz genau, es gibt an ganz unerwarteten Stellen Überschneidungen.
Lass uns zurückkommen auf Stereotypen in Film, Fernsehen und auf der Bühne. So wahnsinnig viel weiter sind wir doch heute auch nicht. Es wird noch immer recht stereotyp besetzt. Zum Beispiel eine weibliche Figur, die attraktiv sein soll, mit einer sehr schlanken Darstellerin.
Dazu haben wir mit Schauspielerin und Aktivistin Monika Oschek gesprochen. Sie hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Andrea Schneider die Initiative Alle Körper im Blick ins Leben gerufen.
Hallo, wir sind Monika Oschek und Andrea Schneider, sind beide Schauspielerinnen und haben gemeinsam die Initiative Alle Körper im Blick gegründet. Alle Körper im Blick ist eine Initiative, die sich für körperliche Gleichberechtigung und körperliche Vielfalt in der Film-, Fernseh-, Theater- und Synchronbranche einsetzt. Wir wollen zum Beispiel, dass in der Darstellung von Geschichten alle Menschen der Gesellschaft abgebildet werden. Also Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, schwangere Frauen, jede Körpergröße und auch jedes Körpergewicht. Wir Schauspielerinnen müssen uns auf Online-Datenbanken mit Fotos und Videos präsentieren, damit wir besetzt werden können. Hier geben wir auch unsere Größe und Statur ein, zum Beispiel sportlich, schlank oder weiblich. 2020 wurden Schauspielerinnen, nur Frauen, von einer dieser Plattformen per E-Mail darauf hingewiesen, dass die Körperkategorie weiblich abgeschafft und gegen durchschnittlich ersetzt werden soll. Sowohl der Begriff durchschnittlich als auch die Begründung dieser Änderung waren sehr unglücklich gewählt. Denn laut dieser Plattform seien unter dem Begriff weiblich sowohl dünne als auch dicke Körper auffindbar. Ergo sei der Begriff weiblich irreführend und müsse geändert werden. Daraufhin bin ich dann in Kontakt mit den PlattformbetreiberInnen ins Gespräch gegangen, kam mit KollegInnen ins Gespräch und initiierte dann die Kampagne Hashtag alle Körper im Film, wie sie zu Beginn hieß. Und das wurde dann zu alle Körper im Blick. Also Andrea sagt dazu: Ich habe bereits körperbezogene Diskriminierung erfahren, teils wissentliche, offensive Diskriminierung, aber auch unüberlegte, uninformierte Diskriminierung. Da ich eine mehrgewichtige Person bin, stelle ich immer wieder fest, wie tief verankert Fatshaming in unserer Gesellschaft ist. Bei Kostümproben zum Beispiel bekomme ich immer wieder zu enge Kleidung angeboten und oft wurde ich dafür verantwortlich gemacht, weil ich angeblich die falschen Maße geschickt hatte. Dem war aber nie so. Mittlerweile bringe ich immer eigene Kleidung als Angebot mit, auch um zu zeigen, dass meine Angaben der Kleidergröße nicht falsch war. Ja, das ist Andreas Kommentar dazu. Jetzt kommt meiner, Monikas. Ich habe auch körperliche Diskriminierung erlebt. Das fängt ja leider schon in der Schule an und gehört eben leider auch zum Alltag vieler Mädchen. Bei meinen Bewerbungen an den Schauspielschulen ging es dann weiter. Ein Dozent, der Ernst Busch, kommentierte mein Vorsprechen einmal mit den Worten: Trotz deines Körperbaus bewegst du dich ja recht leichtfüßig über die Bühne. Teilweise erhalte ich Rollenangebote aufgrund meiner Konfektionsgröße, beziehungsweise häufig steht in den Rollenbeschreibungen oder Regieanweisungen die etwas dickere oder die rundliche Frau. Manche Rollen werden mir wahrscheinlich aufgrund dessen gar nicht erst angeboten, also eben aufgrund meines Körpergewichts und weil die Branche von einem sehr veralteten Schönheitsideal geprägt ist. Und manchmal werden mir auch ungefragt Bauchweckhöschen in meine Umkleide gelegt. Wir können keine reale Gesellschaft abbilden, wenn wir nicht jedes Couleur von Menschen abbilden. Und zu Diversität gehören eben auch Körper. Wir haben zum Beispiel mehr als 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland, sehen in den Medien aber nicht einmal 1% davon. Und das, obwohl wir uns im Medienstaatsvertrag dazu verpflichten, mit einem Bildungsauftrag und einer Informationspflicht alle Bereiche unserer Gesellschaft abzubilden. Also im Bereich körperliche Vielfalt müssen wir leider wirklich noch nachbessern. Fatshaming ist auch ein großes Thema. Selbst im deutschen Antidiskriminierungsgesetz wird das Merkmal Gewicht nicht aufgeführt oder behandelt. Frauen werden ab einem gewissen Alter nicht mehr dargestellt oder durch jüngere, also zum Beispiel Körperdoubles, ausgetauscht. Größenunterschiede werden nicht dargestellt. Also das bedeutet, eine Frau darf nicht größer sein als ein Mann und schwangere Frauen werden häufig unbesetzt oder kommen eben gar nicht vor. Es gibt auf jeden Fall schon eine erste Sensibilisierung. Mit unserer Arbeit holen wir das Thema ja auch ins Rampenlicht. Das Thema Gewichtsdiskriminierung muss unserer Meinung nach aber dringend ins Antidiskriminierungsgesetz aufgenommen werden. Es müssen Anlaufstellen geschaffen werden, an die man sich bei Diskriminierung wenden kann, die aber auch zu dieser Problematik aufklären. Und in der aktuellen Diversity-Bewegung wollen wir einfach, dass die verschiedenen Körper nicht untergehen. Sie gehören dazu. Körperliche Vielfalt wird aktuell noch sehr stiefmütterlich behandelt und oft auch sehr klischeehaft dargestellt. Wir wollen aber raus aus dem Klischee und mit kreativer Freude eine reale Gesellschaft abgebildet sehen, ohne große Erklärungen und vor allem ohne Angst.
Therese Giese hieß mit Mädchennamen ja eigentlich Gift.
Ja, das stimmt. Ihre ältere Schwester Irma verhilft ihr zum Künstlernamen Giese. So lautet zumindest die Legende. Die Idee ist, dass das IEH in der Mitte gut mit dem Vornamen Therese harmonieren würde. Und der Familienname Gift erscheint für eine junge Schauspielerin wenig aussichtsreich.
Ach echt? Ich finde Gift eigentlich sehr eingängig und prägnant.
Ja, finde ich auch. Aber man dachte wohl, dass es eben negative Assoziationen weckt und auch einfach nicht so poetisch, so leicht klingt.
Auf jeden Fall ist Therese Giese ein wohlklingender Künstlername. Hast du Details gefunden zu ihrem Debüt?
1920 fand Therese Gieses Bühnenpremiere statt. Sie spielte beim Bühnenverein für primitive und expressionistische Kunst bei einem heute vergessenen Stück, Kausikas Zorn von Kschemisvara, die Rolle der Büßerin. Und sie war darin so überzeugend, dass der Auftritt zu einem vollen Erfolg wurde.
Schauen wir doch mal, ob wir dazu Rezensionen von damals finden können oder generell Kritiken über ihr Wirken.
Es gibt doch am Odeonsplatz hier in München das Theatermuseum. Am besten rufen wir dort an und fragen im Archiv nach.
Gute Idee. Gerade kam die Antwort per Mail.
Sehr geehrte Frau Schöler, sehr geehrte Frau Lewowski. Inzwischen ist die Recherche im Archiv zu den Kritiken abgeschlossen und ich möchte Ihnen die Funde melden. Zu fast allen genannten Inszenierungen Ihrer Liste ab 1946 finden sich Rezensionen. Zu Der Besuch der alten Dame gibt es zusätzlich Funde zur Produktion 1956 Münchner Kammerspiele. Zu den Brechtabenden finden sich eventuell Rezensionen in den Umschlägen zu Therese Giese selbst. Ansonsten könnte es im Zeitschriftenbestand unserer Bibliothek Funde geben.
Na, das klingt doch vielversprechend.
Die Bibliothek ist Dienstag und Donnerstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Dann vereinbaren wir einen Termin. Aber schade, dass es wohl keine Rezension über Therese Gieses Debüt gibt. Scheinbar sind nur Presseberichte ab 1945 verfügbar. Fraglich, ob die Nachlassverwalterin Renate Schmidt von vor 33 bzw. aus den Kriegsjahren noch Material hat.
Anfang der 1920er Jahre spielte Therese Giese an Theatern in der Provinz. Unter anderem in Siegen, Westfalen, Gleiwitz, das liegt im heutigen Polen, Landshut und Breslau. Sie bleibt aber immer nur eine Spielzeit. Dann zieht es sie weiter. Von Breslau aus wird sie an die Münchner Kammerspiele empfohlen und trifft dort den für sie sehr wichtigen Regisseur und Theaterdirektor Otto Falkenberg. Er erkennt ihr Talent und fördert ihre Entwicklung.
Nach ihm ist doch auch eine sehr renommierte Schauspielschule in München benannt.
Ja genau, die Falkenberg-Schule für Schauspiel und Regie. Was im Übrigen nicht unproblematisch ist. Beziehungsweise heutzutage ambivalent bewertet wird. Aber das kam natürlich alles später. Erst einmal sind die Kammerspiele ein perfekter Ort zur Selbstentfaltung.
Therese Giese spielt bei ihm die großen Frauenrollen aus der Weltliteratur. Shakespeare, Büchner, Ibsen, Strindberg, Wedekind und Hauptmann. Ein Traum für jede Schauspielerin eigentlich. Vor allem eine noch recht junge.
Und Therese gelingt es, diese Rollen so besonders und auch so nahbar zu gestalten, dass sie sowohl das Publikum als auch die TheaterkritikerInnen für sich gewinnen kann. Hier ein paar Beispiele.
Der amerikanische Schriftsteller Thornton Wilder, der 1928 als Theaterkritiker in München lebte, sah eine Vorstellung des Stückes Hokus Pokus von Kurt Götz und schrieb über Therese Gieses Darstellung:
Die Giese hatte als Theatersekretärin nur eine kleine Rolle und doch spielte sie diese genauso glücklich und bedeutend, als ob sie das volle Gewicht der Biberpelzrolle zu tragen hatte.
Da bezieht er sich auf das gleichnamige Stück von Gerhart Hauptmann, in dem sie im gleichen Jahr eine tragende Rolle spielt.
Aus Gründen, die an sich für das Stück nicht wichtig waren, hatte sie sich entschlossen, ihre 12 Sätze mit einer starken Schnupfnase zu spielen. Furchtbares Geschnaube und dauernde Pausen durch das Taschentuch. Wunderbar.
Es gibt noch mehr. Der Kritiker Benjamin Henrichs hat viel über Therese Giese gesprochen. In späteren Jahren schrieb er in der Süddeutschen Zeitung über Therese:
Sie erregt widersprechende Gefühle beim Zuschauer. Brecht hat die kürzeste Formel für die Giese gefunden. Hinzuzufügen ist, aus Widersprüchen lebt die Kunst dieser Schauspielerin. Und aus Widersprüchen scheint ihre Biografie gemacht. Sie hat die Schreckensweiber gespielt und die tapferen Mütter, die Kröten und die Buddhas. Sie ist eine intellektuelle Volksschauspielerin, eine sachliche Hedonistin, das Brechtische und das Bayerische. Die Lust an der Bosheit und die Liebe zur Vernunft. Das ist die Giese-Dialektik.
Und über eine der späteren Rollen von Therese Giese, die Olympia aus Salz und Tabak von Aldo Nicolai, schreibt er noch sehr begeistert Folgendes:
So lustig war noch keine Witwe. So lustig wie die Dame Olympia. Die Händlerin in Salz und Tabak am Todestag ihres Mannes. Kaum ist der Verblichene unter der Erde. Legt Olympia los.
Jauchzend, krähend, röchelnd lacht sie sich durch alle Oktaven hindurch, gackert wie eine lüsterne Glucke, meckert hexenhaft fahl, wird zum blökenden Bock, zum keifenden Papagei. Eine Explosion, die vielleicht 2 Minuten dauert. Zeit genug für Therese Giese, allein mit ihrer Stimme ein komplettes Bestiarium, ein Gelächter zu, eine grotesk obszöne Fauna auf die Bühne zu holen.
Wie sind sich Brecht und Giese eigentlich begegnet?
An den Kammerspielen begegnet sie 1929 Brecht. bei dem sie dann 1941 am Zürcher Schauspielhaus in der Titelrolle als Mutter Courage brillieren wird in Mutter Courage und ihre Kinder, einem Stück über die Grausamkeiten des Krieges. Dazu kommen wir später. Lass uns zurückkehren in die 20er.
Die Kammerspiele waren damals, und sind das auch übrigens nach wie vor, eine sehr wichtige Bühne in der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Vor allem aber war es ein sehr lebendiges, dynamisches Theater, an dem auch nicht jedes Stück einmalig und genial und eine Offenbarung war. Es gab Erfolge und Misserfolge, aber es wurde nie langweilig. Man machte nicht dezidiert politischen Widerstand, sondern literarisch anspruchsvolles Theater. Aber der Dramaturg und Oberspielleiter der Kammerspiele Otto Falkenberg scheute sich beispielsweise nicht davor, 1926 Büchners Dantons Tod zu zeigen, was zu dieser Zeit als progressiv eingestuft werden kann. Denn damals waren Georg Büchners Werke noch lange keine etablierten Klassiker, die man im Deutschunterricht durchnimmt, so wie heute. Man spielte auch andere kritische Stücke, zum Beispiel von Heinrich Mann, Ferdinand Bruckner, Alfred Döblin oder Bertolt Brecht. Nach 1933 wurden sie dann allesamt verboten.
Aber natürlich durften auch die unterhaltsamen Boulevardkomödien nicht fehlen, weil die Kammerspiele an ihr gemischtes Publikum denken mussten. Da gab es politisch Interessierte und Aktive, die sich nach etwas Rebellischem sehnten, aber auch wohlhabende BürgerInnen, die einen künstlerisch anspruchsvollen oder einfach nur gemütlichen und unterhaltsamen Abend verbringen wollten. Therese konnte in jeder Sorte Stück glänzen. Sie wurde vom Publikum und der Kritik gefeiert.
Und es wurde auch der Ensemble-Gedanke kultiviert. Die SchauspielerInnen begriffen sich als Teil eines Ganzen und spielten auch nur selten an anderen Theatern. An diesem Haus konnte sich Therese künstlerisch so richtig austoben.
1933 bog Otto Falkenberg leider rechts ab. Er fügte sich in das System ein, was ihm erlaubte, sein Theater aufrechtzuerhalten und sogar höhere Subventionen zu beziehen, aber einen künstlerischen und ethischen Kompromiss abverlangte. 1944 landete Falkenberg auf Hitlers Liste der Gottbegnadeten. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Künstlern, die für das Reich so wichtig waren, dass man sie nicht zur Wehrmacht einzog. Dennoch muss hier natürlich gesagt werden, dass sich Otto Falkenberg mit Sicherheit in keiner einfachen Lage befand und es zudem auch immer eine schwierige Angelegenheit ist, aus dem Heute heraus Menschen aus der Vergangenheit zu bewerten, die sich in Situationen wiederfanden, die für uns kaum vorstellbar sind. Es gibt aber auch Stimmen, die seine Rolle bei der Erhaltung der Kammerspiele durch diese schwierige Zeit hindurch hervorheben und Falkenbergs Verhalten in der Zeit der NS-Diktatur insgesamt positiver sehen. Dieser Punkt bleibt diskussionsbedürftig. Sein künstlerischer Beitrag und seine wichtige Rolle im Leben der Giese sind unbestreitbar.
Über die Geschichte und Bedeutung der Kammerspiele München, den Blick auf Otto Falkenberg und natürlich Therese Giese haben wir mit der stellvertretenden Direktorin des Deutschen Theatermuseums München, Dr. Birgit Pagner, gesprochen.
Natürlich, jeder, der weiß, was für eine große Schauspielerin die Giese gewesen ist, sagt sofort, ja, das ist ein Vorbild für alle Schauspieler. Sie selber hätte das wahrscheinlich niemals so gesagt, weil Therese Giese eine Schauspielerin war, die sehr individuell ihren Weg gegangen ist und darin eigentlich auch immer den Weg für alle Schauspieler auch gesehen hat. Sie müssen ihren Weg, ihre Kunst selber finden, aber sie müssen es natürlich mit ganzer Disziplin und Hingabe machen. Und ja, und aus diesem Holz war sie eben selbst und sie war absolut authentisch, so wie sie spielte. Eindeutig von Otto Falkenberg geprägt, der seit 1917 Intendant der Kammerspiele war, in dessen Stücken sie aufgetreten ist. Aber nicht nur das, sondern sie hat viel unter seiner Regie gespielt. Sie hat die Zeit erlebt, in der Otto Falkenberg eigentlich die Kammerspiele zur Talentschmiede in Deutschland gemacht hat. Er hatte ein unglaubliches Gespür für Begabungen. Da musste die Giese irgendwann bei ihm landen, wobei es die nicht so weit hatte, denn sie war ja Münchnerin und sie war auch im Schauspielhaus schon tätig, was zu der Zeit 1925 noch von der großen Hermine Körner geleitet wurde, die dann das Theater aber auch aus finanziellen Gründen verlassen hat. Und Otto Falkenberg dann aus der Augustenstraße mit den Kammerspielen, die da ja seit 1911 waren, Augustenstraße 89, umgezogen ist in ein größeres Haus. Und da steckten auch finanzielle Gründe mit drin für diesen Umzug. Und naja, und dann kam eben die Giese ins Ensemble und das war ein unglaublicher Gewinn für das Haus. Und allerdings, immer wenn ich lese, die große Giese, der Star in München und über München hinaus natürlich dann auch, die Giese wollte sich sicher selbst nicht als Star sehen. Und in der Falkenberg-Zeit, die ja doch dann eben bis Ende des Zweiten Weltkriegs dauerte, wurde der Ensemblegeist gepflegt. Sie war jemand, der nicht alleine sich hat feiern lassen wollen, sondern für die das Zusammenspiel mit dem Ensemble ganz wichtig war, weil nur dann konnte eine Inszenierung stimmig sein. Und sie passte deswegen hervorragend in dieses Ensemble. Da waren ja große Namen, um ein paar zu nennen, also Heinz Rühmann, Ewald Balser, Käthe Gold, Kurt Horwitz, auch Erika Mann hat da gespielt. Sie war da in einem künstlerischen Kreis, in dem man, wenn man eine Weile da war, als jemand galt, oh, die hat bei Falkenberg gespielt oder die hat bei Falkenberg gelernt, die muss was sein. Und bei Falkenberg lernte sie zum Beispiel auch die Flickenschild kennen oder die Marianne Hoppe, die 32/33 ins Haus kam. Und insofern hat sie die Kammerspiele entscheidend mitgeprägt innerhalb dieses großen Ensembles. Und wenn man sagt, also was hat sie zur Theatergeschichte Münchens beigetragen, das ging ja dann nach dem Krieg für sie in 49 weiter. Und natürlich, dazwischen war viel passiert. Sie hat die Nazizeit ja nicht miterlebt. Aber sie hat zu dieser Zeit mit zu diesem tollen Ruf, den die Kammerspiele hatten, beigetragen. Das war das Theater der Avantgarde. Problematisch war natürlich die Zeit, als dann die Nazis versucht haben, das Haus zu erobern, für sich auch in geschäftsführender Funktion oder in der Funktion von Chefdramaturgen. Aber dem Falkenberg ist es sehr, sehr gut gelungen, das Theater über diese Zeit zu bringen, ohne ein Nazi-Theater zu werden. Und hätte er dieses Theater verlassen, wäre da ein Theater und ein Ensemble zerbrochen, was man, glaube ich, so nicht mehr hätte weiterführen können dann nach dem Krieg. Das wäre dann zu Ende gewesen. Und er hat den Leuten Schutz geboten. Er hat dann, als die Machtergreifung 33 stattfand, zunächst selber sich wehren müssen. Er wurde ja verhaftet und er wurde des Kulturbolschewismus bezichtigt, was immer das sein soll. Falkenberg war den Nazis nicht geheuer. Das Besondere ist allerdings, dass Hitler ein großer Bewunderer seiner Kunst war, was natürlich damit zu tun hat, man wusste, das ist ein großer Regisseur und alle großen Namen wollte man sich irgendwie ja vor den Karren spannen. In dem Sinn hat sich Falkenberg aber nicht vor den Karren spannen lassen. Er konnte nicht mehr seine avantgardistischen Stücke spielen, wie vorher, in denen auch die Giese mitgewirkt hat, also die Ehe oder das Abtreibungsstück Zyankali, um das als Beispiel zu nennen. Das waren Stücke, die sozialkritisch waren und die politisch eben auch nicht auf Linie waren. Also das ging gar nicht mehr. Deswegen hat er sich eben in dieser Zeit des Nationalsozialismus auf die Klassiker konzentriert und war aber immer in Gefahr und also auch persönlich und musste sich rechtfertigen, wie er den Spielplan zu gestalten hatte. Das war ein steter Kampf, das durchzusetzen, was man sich gedacht hatte. Er hat ganz selten sich auf Kompromisse einlassen müssen. Zum Beispiel 1936 zur Reichstheaterwoche hat er von Möller das Stück Rothschild Sieg bei Waterloo, ein antisemitisches Stück, auf die Bühne gestellt, hat aber versucht, das noch ins Lächerliche zu ziehen. Nur, also das ist ihm auch immer vorgeworfen worden, dass er dieses Stück inszeniert hat. Allerdings muss man sehen, dass er ansonsten sein Theater ziemlich sauber gehalten hat. Und das muss einem zu so einer Zeit erstmal gelingen. Und er war sogar so weit, das war 1938, das Theater zu verlassen, weil man ihm eben zu sehr in die Suppe spucken wollte. Und er hatte das ganze Ensemble hinter sich. Und ich habe ja über Falkenberg auch gearbeitet und ausgestellt und habe zu dem Zweck die Unterlagen, die es noch im Bundesarchiv in Lichterfelde gibt, studiert. Da sind also Korrespondenzen von Falkenberg mit dem Reichspropagandaministerium zuhauf im Archiv. Und wenn man das sieht, das sind Briefe, die sind zum Teil 19 Seiten lang, sodass man sich fragt, wann hat er eigentlich auch noch inszeniert? Und wo er ganz vehement irgendwann auch sagt, so will ich das Theater führen, ich bin der künstlerische Leiter und sonst niemand. Und wenn ihr das nicht akzeptiert, dann gehe ich und mit mir das gesamte Ensemble. Also diese Situation hat es durchaus gegeben. Und da hat man sich dann besonnen und hat Falkenberg weiter eben als unumschränkten künstlerischen Leiter auch akzeptiert. Also was man ihm vorgeworfen hat, dass er sich hat auszeichnen lassen. Also er hat ja die Goethe-Medaille bekommen und die haben ihm eben die Nazis verliehen. Und er ist also kein, wie soll ich sagen, kein laut schreiender Widerständler gewesen. Das nicht, aber er hat doch es verstanden, seine Leute zusammenzuhalten, ihnen Schutz zu geben. Einigen von ihnen hat er auch zur Flucht verholfen. Also er hat in einer unglaublichen Gefahr gelebt. Und natürlich ist er nicht wie die Giese gegangen. Ja, aber die Giese war jung und der Falkenberg war alt, als die Nazis ans Ruder kamen. Da war er ja schon 60. Und die Kammerspiele waren sein Lebenswerk. Und sein Lebenswerk verlässt man nicht einfach. Also ich kann das verstehen. Und ich bin auch ganz vorsichtig damit, mit dem Finger auf Leute zu deuten, die eben nicht ausgewandert sind. Das, finde ich, kann man nicht sagen, nur diejenigen sind ohne Schuld, die das Land verlassen haben. Ich finde, dass diejenigen, die im Land geblieben sind und das alles ertragen haben und versucht haben, durch diese Zeit zu kommen, ohne dass alles den Bach runtergeht, dass die auch zu bewundern sind. Das heißt nicht, dass man unkritisch alles sehen soll und das nicht hinterfragen soll oder darf. Aber ich meine, ich habe nun wirklich wie eine Wühlmaus mich durch die Archive begeben und ich habe weniges gefunden, wo ich sagen muss, na ja, also wenn das wirklich so war, nicht keine gute Nummer. Ja, die Dinge sind so in der Minderheit, dass man nicht sagen kann, hier hat jemand sich auf Kosten anderer Menschen ein feines Leben während der Nazi-Zeit gemacht. Also das sicher nicht. Man muss dazu sagen, dass die Giese, die war nicht in der Gefahr, in der andere jüdische Ensemblemitglieder waren. Die hat man verehrt, die hätte man zur Ehrenarierin gemacht, aber die Giese selber wollte das nicht. Und die war einfach nicht zu verbiegen. Und die hat geahnt, was auf sie zukommen würde, glaube ich. Aber sie ist natürlich auch gegangen, weil sie ja mit der Erika Mann liiert war. Und ich denke mal, weil sie einfach unter einer Diktatur auch nicht spielen wollte.
Die Ergebnisse des internen Forschungsprojekts der Münchner Kammerspiele, Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart, verändern den Blick, den wir heute auf Otto Falkenberg haben. Seit 2018 forscht das Theater zu den Schicksalen seiner MitarbeiterInnen in der NS-Zeit. In dieser Recherche kam heraus, dass er durchaus mit dem Regime kollaborierte und dabei auch andere in Gefahr brachte. Über dieses Projekt informiert die Homepage des Theaters. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Der Dramaturg der Kammerspiele, Martin Valdes-Stauber, äußerte sich folgenderweise zu dieser Recherche und der Frage um Otto Falkenberg als Namensgeber der Schauspiel- und Regieschule. Ich glaube, dass der Name im Stadtbild als eine maßgebende Person der Münchner Theatergeschichte durchaus seine Berechtigung hat. Woran ich eher zweifle, ist, ob er tatsächlich eine Figur ist, die beispielhaft ist für eine Schule. Also die Frage, ist das wirklich das Leitbild, das wir dieser Schule geben wollen? Oder müssen wir da über ganz andere Personen nachdenken?
Therese Giese und wir ist eine neunteilige Doku-Serie von Live Stories in Koproduktion mit dem Jüdischen Museum München.
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Zurückgeben, der Brot Foundation und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ.
Konzept, Skript und Redaktion Viktoria Lewowski und Tatjana Schöler.
Audioproduktion und Musik Dominik Euringer.
Cover Inga Kulig.
Eure Gastgeberinnen Viktoria Lewowski
und Tatjana Schöler.
Eine neue Folge erscheint jeden Donnerstag.